Predigtnachklang, der Predigt-Podcast der FEJ Remsmoor.
Bergzeit, die dritte. Schon zweimal waren wir auf dem Berg. Einmal mit Elia, einmal mit Mose oder erst mit Mose und dann mit Elia. Und heute mit Jesus. Und wie gesagt, so ein Stück unter der Perspektive, wer ist denn dieser Jesus? Wer ist denn dieser Jesus für dich? Und ich stelle die These auf, dass wenn du den heutigen Text, den wir uns tiefer anschauen werden, wenn du den nicht dir nahe kommen lässt, dann wirst du nicht begreifen, wer Jesus für dich wirklich sein kann. Es geht um einen ganz zentralen Text, den wir uns heute anschauen, ein ganz zentrales Bibelwort aus Matthäus 17. Und er wird dir hoffentlich etwas erschließen von Jesus Christus, so wie Nadine das erzählt hat, dass du eine Tiefe und eine Dimension auf einmal erkennst, dass sich etwas verändert in deinem Blick auf Jesus Christus, wo du hoffentlich dran festmachen wirst, dass dadurch etwas Neues für dich offensichtlich wird. Dass dieser Jesus, so wie du ihn vielleicht vorher wahrgenommen hast, dass da noch mehr sein kann, so wie wir das gerade gesungen haben. Also, ihr merkt, ich hänge die Latte hoch heute Morgen. Dafür nehme ich euch aber auch mit rein, tiefer in einen Bibeltext, in diesen Bibeltext aus Matthäus 17 und werde euch auch herausfordern. Das wird heute weniger interaktiv, es wird ein bisschen frontal, stellt euch darauf ein. Ich werde versuchen, das so lebendig wie möglich zu machen, dass ihr dranbleiben könnt, wenn es euch ganz leicht fällt, zuzuhören. Also von daher, wir geben uns auf die Reise und heute ist vielleicht ein bisschen mehr Anstiegsstrecke, also von der Kraft her, die wir investieren müssen, als das vorher der Fall war, dass es euch ein wenig leichter gemacht worden ist. Also, Bergzeit, die dritte, ein besonderer Text und ich versuche, euch ein Bild mit auf den Weg zu geben, das vielleicht helfen kann, klar zu machen, worum es in diesem Text geht. Also stell dir vor, du sitzt in einem Theater und zwar nicht am Rand, sondern so richtig mittendrin. Beste Plätze und du guckst auf den Vorhang und du freust dich schon auf das, was da kommen wird und der Vorhang geht auf, aber er bleibt nach einem Drittel stecken. Und dann beginnt das Theaterstück und du und auch alle anderen, die da sind, ihr könnt gerade genug sehen, um die Geschichte zu verstehen, aber ihr hört, da im Hintergrund, da passiert noch viel mehr. Aber ihr könnt das nicht sehen, aber ihr könnt trotzdem den roten Faden der Geschichte folgen. Und dann auf einmal in einer bestimmten Situation ruckelt es, und der Vorhang geht ein bisschen weiter auf und dann denkt ihr auf einmal, wow, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Und so ein tolles Bühnenbild und noch viel, viel mehr Handlung. Und auf einmal fällt der Vorhang wieder so zu wie vorher. So ist das ein bisschen mit der Erzählung, um die es heute geht. Und so ein bisschen ist das tatsächlich auch in unserem Blick auf Jesus Christus. Wir sehen einen Teil und aus dem Teil heraus verstehen wir schon eine ganze Menge. Aber dieses umfängliche Verstehen, das braucht dann manchmal dieses göttliche Lüften des Vorhangs ein bisschen mehr. Und dann verstehen wir etwas mehr, aber wir merken auch, das hält nicht, sondern das geht nochmal wieder zurück, es verändert sich nochmal und manchmal würde man am liebsten aufspringen, nach vorne rennen und hinter den Vorhang gehen. Das passiert auch. In der Ewigkeit. Dieses hinter den Vorhang gehen wird geschehen. Und dann werden wir Jesus Christus so sehen, wie er wirklich ist. Aber solange wir in dieser Welt und Wirklichkeit sind, sehen wir das, was uns vor Augen ist. Und das ist nur ein Teil. Ich lese uns Matthäus 17, die Verse 1 bis 13. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend wie weiß. Da erschienen Mose und Elia vor ihnen und redete mit Jesus. Habt ihr gehört, wer da kommt? Da erschienen Mose und Elia vor ihnen und redeten mit Jesus. Petrus sagte zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich 3 Zelte aufschlagen, 1 für dich, 1 für Mose und 1 für Elia. Noch während Petrus redete, legte sich eine Wolke aus Licht über sie. Da erklang eine Stimme aus der Wolke: Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Hört auf ihn. Als die 3 Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Jesus ging zu ihnen und berührte sie. Er sagte: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus. Während sie vom Berg herabstiegen, schärfte Jesus ihnen ein: Erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist. Die 3 Jünger fragten Jesus: Warum sagen die Schriftgelehrten, dass vor dem Ende Elia wiederkommen muss? Jesus antwortete: Es stimmt zwar, dass Elia vor dem Ende kommt und alles für Gott bereit macht, aber ich sage euch, Elia ist schon gekommen. Sie haben ihn aber nicht erkannt, sondern haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Und genauso wird auch der Menschensohn unter ihnen leiden. Da begriffen die Jünger, dass Jesus mit ihnen über Johannes den Täufer gesprochen hat. Soweit Gottes Wort für uns heute Morgen. Und wir werden uns mit dem Text aus 3 Perspektiven beschäftigen. Das erste ist, wir schauen nochmal, was sagt eigentlich das Matthäus-Evangelium über Jesus? Also das wir nochmal verstehen, warum ist das Matthäus-Evangelium geschrieben worden? Was ist das Besondere? Das werde ich ganz kurz am Anfang machen, damit wir begreifen, was das besondere Anliegen von Matthäus ist und wir besser verstehen, was sagt uns dieser Text über Jesus? Und dann die Frage, wie können wir Jesus selbst neu sehen? Also zunächst mal der Blick aufs Matthäus-Evangelium als solches. In der Forschung spricht man manchmal von einem kerygmatischen, biografischen Ansatz. Also, dass das Matthäus-Evangelium ein sogenannter kerygmatische Biografie ist. Was meint das? Das meint, dass das Matthäus-Evangelium keine reine Biografie ist, sondern dass es eine auslegende Darstellung ist, die verkündigen möchte. Kerygma, kyrissein, das griechische Wort für verkündigen, für predigen. Matthäus erzählt nicht einfach, sondern Matthäus predigt. Das Matthäus-Evangelium will verkünden, wer Jesus wirklich ist, und zwar im Licht der ganzen Bibel. Er möchte verstehbar machen, dass Jesus Christus derjenige ist, der vom Alten Testament her schon angekündigt worden ist und der zur Erfüllung bringt, worauf die Menschen gewartet haben. Das bedeutet, Matthäus sagt, Jesus steht nicht neben der Geschichte Gottes, sondern er ist das Ziel der Geschichte Gottes. Für wen wurde das Matthäus-Evangelium geschrieben? Viele gehen davon aus, dass es vor allen Dingen für die Menschen geschrieben wurde, die aus dem jüdischen Volk herauskamen, die gerade mit den Bezügen zum Alten Testament gut umzugehen wussten. Da ist was dran. Zugleich wird aber auch deutlich im Matthäus-Evangelium, dass das nicht das einzige Anliegen ist, also zu den Menschen aus dem Volk Gottes herauszusprechen, sondern wir sehen im Matthäus-Evangelium immer wieder, dass auf einmal Leute aus den anderen Völkern dazukamen, die auch Jesus Christus kennenlernen wollten, entdecken wollten, und damit öffnet sich auf einmal das Evangelium nicht nur für das Volk der Juden, sondern eben auch für die, die nicht zum jüdischen Volk dazugehörten. Und am Ende sprengt es sogar alle Grenzen, als im Missionsbefehl Jesus zu seinen Jüngern sagt: Geht zu allen Völkern. Das Matthäus-Evangelium, das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, hat Bedeutung für alle Menschen. Und hier liegt ein immerwährendes Wirkungsfeld des Matthäus-Evangeliums. Es unterstreicht, das Christentum ist nicht nur ein kulturelles Produkt, es ist nicht für eine religiöse Gruppe gedacht, sondern es ist eine universelle Einladung. Das Evangelium ist eine Einladung an jeden Menschen, sich mit Jesus Christus zu beschäftigen. Und die zentrale Botschaft, das ist eben die, dass Jesus als der Sohn Davids, also das kennen wir von der Weihnachtsgeschichte ja auch, ne, dass was ganz wichtig ist, das finden wir vor allem bei Lukas, aber das, im Matthäusevangelium finden wir einen ganzen Stammbaum. Das Matthäusevangelium beginnt mit dem Stammbaum von Jesus Christus, um zu bezeugen, von der Geschichte der Menschheit her, vom Stammbaum von David her, ist Jesus Christus derjenige, der eben zur Erfüllung bringt, was Gott sich gedacht hat. Er ist der Menschensohn. Das ist eine Bezeichnung aus dem Buch des Propheten Daniel, womit zum Ausdruck gebracht wird, das ist der Menschensohn, das ist der göttliche Richter, der den Gott versprochen hat, der in diese Welt hineinkommt. Und Jesus ist dieser, deswegen taucht der Begriff Menschensohn immer wieder auf. Und er ist der Retter. Er ist derjenige, der unsere Beziehung zu Gott retten kann. Das sind so drei Kerngedanken des Matthäusevangeliums. Und das ist auch das, was wir begreifen dürfen und sollen, wenn wir das Matthäusevangelium lesen und vielleicht verstehen möchten. Nämlich, er wird sein Volk retten von seinen Sünden und er wird auch uns retten von unseren Sünden. Dass wir, um nochmal auf das Bild zurückkommen, dass wir das Recht haben, die Stufen zur Bühne zu betreten und hinter den Vorhang zu gehen. Und dass dann da niemand steht und sagt, der hat hier nichts zu suchen. Wie zeigt sich das? Auch im Matthäusevangelium, dass diese Zuwendung Gottes uns auch zugesprochen wird. Matthäus spricht immer wieder davon, dass die Menschen, die das begriffen haben für sich, dass die aus dem Hören ins Tun kommen. Und dass die gehorsam sind, also dass sie taten, was Jesus ihnen mitgegeben hat. Wichtig, das ist nicht die Bedingung für die Annahme, sondern die Folge. Menschen, die verstanden haben, wie sich Jesus ihnen liebevoll zuwendet, die wollen anders leben. Die wollen nicht so weitermachen wie bisher. Und deswegen, das Matthäusevangelium ist kein neutrales Buch. Es ist nicht der Versuch, einfach mal so ganz objektiv zu erzählen, wer denn dieser Jesus von Nazareth gewesen ist, sondern es ist die klare Verkündigung, Jesus ist der Christus, der in diese Welt gekommen ist, um Beziehungen zwischen Menschen untereinander und vor allem zwischen Mensch und Gott zu heilen. Und im Zentrum des Evangeliums steht nicht nur die Frage, wer ist Jesus Christus, sondern es ist die Frage, wer ist Jesus Christus für dich? Matthäus möchte, dass du dich mit dieser Frage auseinandersetzt. Und so läuft auch dieser Text von heute, dieses Bibelwort von heute, läuft, wenn man so möchte, auf diese Frage zugespitzt hin. Weil nämlich dieser Jesus, der da in dieser Erzählung sich auf einmal anders zeigt, sich besonders von seiner göttlichen Seite her sichtbar macht. Und es ist die Frage, dieser Jesus, der offensichtlich nicht nur Mensch ist, sondern eben auch Gott ist, oder der nicht nur Gott ist, sondern auch Mensch ist, willst du auf diesen hören? Willst du ihm vertrauen? Und ordnest du ihm dein Leben unter? Wenn Matthäus recht hat, dann ist Jesus nicht Teil der Geschichte, er ist das Zentrum der Geschichte, so wie wir es im ersten Lied gesungen haben. Also, so viel mal zu Matthäus insgesamt, also dass wir so ein bisschen den Rahmen verstehen, woraufhin auch dieser Text jetzt, also in den der Text einzusortieren ist, in den das Bibelwort einzusortieren ist. Und jetzt werden wir mal so ein bisschen Tiefenbohrung machen. Ich hoffe, ihr seid noch dabei und habt euch vielleicht gewappnet so langsam. Okay, das Präludium ist vorbei. Jetzt gehen wir also wirklich in den Text rein und machen Tiefenbohrung. Also, unser Text, Matthäus 17. Also, Matthäus 17. Matthäus 17, eben von der Geschichte des Textes her, steht ja auch nicht so ganz im luftleeren Raum, ne? Sondern da gibt es ein Kapitel davor und da gibt es ein Kapitel dahinter. Das Kapitel davor, also 16, das ist schon sehr, sehr zugespitzt, weil tatsächlich, ich habe sehr darauf abgezielt, dass Matthäus sagt, du musst dir die Frage stellen, wer Jesus für dich ist. Und tatsächlich ist in Kapitel 16, wird genau diese Frage gestellt. Und zwar Jesus stellt sie selbst. Er ist mit seinen Jüngern unterwegs und sagt dann auf einmal, sag mal, was sagen eigentlich die Leute, wer ich bin? für wen halten die mich eigentlich? Ja, und dann antwortet der Petrus, ne, ja, die einen halten dich für Johannes den Täufer, die anderen sagen, du redest so wie Jeremia oder einen der anderen Propheten, und wieder andere sagen, du bist Elia. Dann sei schon wieder. Immer dieser Elia. Also dieser, du bist einer von denen. Ja, warum Elia? Elia war nach Malachi 3 der Prophet, der kommen würde, bevor Gott sein Gericht vollzieht. Und gerade das jüdische Volk lebte immer in dieser Erwartung, irgendwann passiert das. Ich meine, auch als Christen wissen wir, dass Jesus einmal wiederkommt. Ich weiß nicht so richtig, wie präsent das für dich ist, als du heute Morgen aufgestanden bist, dass heute Morgen der Tag sein könnte, wo Jesus wiederkommt. Theoretisch wäre das möglich. Und eben damals, das jüdische Volk lebte sehr stark in diesem Bewusstsein, dass das wird passieren. Und eben, es wird bestimmte Zeichen geben, die vorher sich erfüllen werden. Und eben, dass Elia wiederkommen würde, dieser Elia, der eben nicht gestorben ist, sondern in den Himmel aufgefahren ist, der kommt einmal wieder, und das wird zu dem Zeitpunkt des Gerichtes passieren. Und jetzt dieser Jesus, der bringt so viel Neues, dass die Leute sagen, ja, wer weiß, also vielleicht ist es ja Elia. So, und dann auf diese Frage hin, was sagen denn die Leute, wer ich bin, sagt dann Petrus, du bist der Christus. Also wir kennen ja Jesus Christus, ne, und wir wissen, Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern das ist eben diese Bezeichnung, dass er Christos, dass er der Retter ist, der Messias ist, der versprochene Retter vom Alten Testament, und dass dieser verheißene Christos, dass der sich erfüllt in Jesus Christus. Und Petrus erkennt das und er spricht das aus. Aber er hat ein bestimmtes Bild von diesem Christus, und deswegen im weiteren Text, als dann Jesus übrigens zum ersten Mal ankündigt, dass er wird leiden müssen, dass er wird ans Kreuz gehen müssen und dass die Menschen ihn hinrichten werden, sagt Petrus, das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Und er geht, nimmt Jesus zur Seite, und ich würde das mit dem Mikrofon jetzt so machen, wenn ich das könnte, aber er nimmt ihn so zur Seite und versucht ihm einzureden und sagt, hör mal, was können wir tun, damit das nicht passiert? Und dann sagt Jesus was unglaublich Radikales und sagt, geh weg von mir, Satan. Wow, also ich meine, Petrus wird gedacht haben, was jetzt los? Aber der Gedanke ist, dass Jesus ihm sagt, das, was du hier sagst, das kommt nicht aus dir, das kommt nicht von Gott, sondern es kommt eben von der Welt, die das nicht möchte, dass das geschieht. Und versucht das in Zweifel zu ziehen, dass das geschehen soll. Und du wirst hier gerade zum Werkzeug eines Plans, der das verhindern und zerstören könnte. Petrus wird erschrocken und zieht sich zurück. Und so bleibt es offen, was danach geschieht. Und das, was danach geschieht, ist dann, wenig später, dass Jesus sagt, pass mal auf, wir gehen auf den Berg und Petrus, du kommst mit. Ich möchte dir etwas von dem zeigen, was du schon erkannt hast. Weil Jesus sagt auch in der Situation, als Petrus ihm sagt, du bist der Christus, dass du das erkannt hast, das kommt nicht aus dir heraus. Da hast du etwas erkannt, was Gott dir aufschließen wollte. Aber eben, er hat es nur zum Teil gesehen. Ja, und deswegen, dass auch unser Bild von Jesus verändert sich und muss sich vielleicht auch verändern und muss vielleicht auch geheilt werden. Und Jesus entscheidet, dass er Petrus mit auf den Berg nimmt, damit das da geschehen kann. So, und auf diesem Berg passieren dann diese ganz besonderen Momente, die wir uns jetzt mal Vers für Vers anschauen. Vers 2. Da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. In anderen Übersetzungen heißt es dann, er wurde verklärt. Jesus verklärte sich. Da steht im Griechischen das Wort Metamorphete. Also das kennen wir das Wort. Das kennen wir, dieses Wort Metamorphose, ne? Eben Veränderung, Verwandlungen. Wir kennen das eben besonders aus meinem Leidenschaftsfach Biologie, die Metamorphose. Wir kennen das eben, Verpuppung ist dazwischen und dann schlüpft ein Falter oder Ähnliches. Und aus einer unscheinbaren Raupe wird ein wunderschöner Schmetterling. So, und dieses Phänomen der Verwandlung trifft hier nicht ganz zu, aber es ist der Begriff, den wir abgeleitet haben daraus, weil hier wird sichtbar, nicht wer Jesus auch sein kann. Ja, also bei einer Raupe, die gucken wir uns an und denken, das ist nur zum Angeln gut. Ja, aber eben bei Jesus, da geht es eben nicht darum, dass er quasi seine alte Gestalt, die wirklich nur ein Abglanz ist, hinter sich lässt, sondern Jesus macht sichtbar in diesem Moment, wer er auch und wer er ganz und gar ist. Jesus ist ganz Mensch und er ist ganz Gott. Und das sichtbar zu machen und das zugänglich zu machen, das geschieht in diesem einen Moment, dass er verwandelt wird oder dass eben auch sein eigentliches hervortritt, seine verborgene Herrlichkeit, die eingebettet ist in ihn, tritt hervor und wird sichtbar. Seine Identität war immer so, ist immer so und wird halt jetzt für einen Moment sichtbar. Und das drückt sich halt so aus, wie es eben sich auch beim Vater im Himmel ausdrückt. Also wie wir es die letzten zwei Tage gehört haben. Sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Licht, Herrlichkeit, sie strahlt. Und die strahlt so sehr, dass die Leute es kaum aushalten können. Was hier so überraschend ist und zugleich radikal, wir lesen ja, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie Licht. Ihr erinnert euch vielleicht, als Mose vom Berg kam, da strahlte er auch, aber er strahlte wie der Mond. Er strahlte wie der Mond, nicht wie die Sonne. Mose spiegelte das Licht wider, was auf ihn gestrahlt hatte. Jesus, das lesen wir hier, strahlte selber wie die Sonne. Jesus ist nicht der Abglanz von Gottes Licht, sondern Jesus ist Gottes Licht. Dadurch, dass er so strahlt, dass er sich so verändert, macht er unmissverständlich deutlich, der Vater und ich sind eins. Ich spiegle nicht die Herrlichkeit Gottes auf Erden wider, ich bin die Herrlichkeit Gottes auf Erden. Damit sind alle Mutmaßungen darüber, wer er ist, also was in Kapitel 16 passiert, dieses Nachdenken, wer könnte er denn sein, sind beantwortet. Zumindest mal für die drei. Mose oder Elia, sie alle können immer nur Gott widerspiegeln. Jesus Christus ist Gott selbst. Und wenn wir auf ihn schauen, sehen wir Gott selbst. Vers 3. Mose und Elia erscheinen. Und warum gerade diese zwei? Warum gerade Mose und Elia? Beide stehen in besonderer Weise für Kernthemen, für Kernaussagen, für die Botschaft des Alten Testamentes. Sie sind Repräsentanten der Gottesbeziehung des Alten Testamentes. Beide hatten ja ein geheimnisvolles Ende. Also Tod, nicht klar, Gott selbst, heißt es bei Mose, Gott selbst hat Mose bestattet. Ja, auch interessante Vorstellung. Ne? Gott selbst hat sich da um Mose gekümmert, nachdem er aus dieser Welt gegangen ist. Bei Elia eben, er hat ihn zu sich gerufen, zu sich geholt, in einem feierlichen Akt. Und deswegen, weil das so wundersam war, wie die beiden diese Welt verlassen haben, deshalb war immer so die Frage, was, wenn mal Gottes Reich und Gottes Wirklichkeit sich mit unserer Welt verbindet, was passiert denn dann und werden die beiden da nicht eine Rolle spielen? Deswegen gab es auch in der Zeit damals ein sehr starkes Bewusstsein für diese beiden Persönlichkeiten. Und das Hinzutreten von Mose, fangen wir mal mit ihm an, steht dabei für den alten Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Hier tritt sozusagen der Bund des Alten Testamentes auf dem Berg in die Begegnung mit Jesus Christus. Und wir wissen vom Abendmahl, dass Jesus sagt, das ist der neue Bund, den Gott mit euch schließen möchte. Hier tritt sozusagen der alte Bund der Gottesbeziehung auf dem Berg in Verbindung mit dem neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließen möchte. Wenn das kein Wendepunkt in der Geschichte ist, dann weiß ich nicht, was es ist. Also in der Wendepunkt in der Geschichte des Menschen mit Gott. Was ist denn ein Bund? Der Bundesschluss des Alten Testamentes, das war ein Treueversprechen. Das war das gegenseitige Treueversprechen, das Gott und Menschen sich gegeben haben. Das Eingehen einer verbindlichen Beziehung, das Versprechen von Fürsorge. Ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Und beschrieben wurde dieses Bundesverhältnis in den 10 Geboten. Vielleicht sollten wir dazu mal eine Predigtreihe machen. Gute Idee, ne? Schon wieder. Achso, hatten wir ja kürzlich erst. Also wer die 10 Gebote nochmal neu entdecken möchte, dem empfehlen wir den Spotify-Link. Hier kommt gleich der QR-Code. Also, ja, tatsächlich. Also eben dieses Beziehungsverhältnis zwischen der alte Bund, zwischen Mott und Mose geschlossen, in diesem wunderbaren Akt, in dem auch so viel Herrliches passierte. Also Mose auch 40 Tage auf dem Berg. Die Herrlichkeit Gottes kommt auf diesen Berg herab und der Bundesschluss findet statt. Und jetzt trifft dieser alte Bund den neuen Bund. Und Gott sagt wieder, verbindliche Beziehung. Aber so ganz anders, als ihr es vielleicht bisher kanntet. Mose steht hier also für den alten Bund und ist die bisher wichtigste Person in der Heilsgeschichte des Volkes Israel im Blick auf diesen Bundesschluss. Sein Hinzutreten unterstreicht, dass die Heilsgeschichte in Jesus Christus nun eine Wendung bekommt. Gucken wir mal auf Elia. Da habe ich schon gesagt, da gab es diese Erwartung, dass er nach Malachi 3, Vers 23 kommen würde, wenn Gott sein endgültiges Gericht vollzieht. Und jetzt steht Elia hier, bei Jesus. Und Jesus hat vorher gesagt, dass der Menschensohn wird leiden müssen. Dass der Menschensohn hingerichtet werden wird. Dass das Gericht sich über Jesus Christus bahnbrechen wird. Dass Elia hier hinkommt, unterstreicht, dass genau das passiert. Die Erwartung des Alten Testamentes erfüllt sich. In diesem Moment sichtbar für die drei Jünger, das Gericht wird an Jesus Christus vollzogen werden. Es ist nötig, dass das geschieht. Und es wird geschehen. Ich muss zugeben, so ein Stück steigt hier auch mein Gehirn aus. Weil es fällt mir wirklich schwer zu verstehen, dass Jesus Christus, dieser Herrliche, dieser Vollkommene, dieser Sohn Gottes, dass er derjenige sein soll, an dem das Gericht vollzogen werden soll, das diesen Bund, diesen neuen Bund möglich machen soll. Das fühlt sich für mich so an, als geht der Vorhang ein bisschen weiter auf, aber fällt danach gleich wieder zu. Ich ahne, dass da was wahr sein muss dran. Kann ich es wirklich begründen und so erklären, dass das jeder versteht? Jeder von uns braucht diesen Moment, wo sich dieser Vorhang ein Stück lüftet, dass wir begreifen, ja, das ist offensichtlich wahr. Und ich möchte das auch für wahr halten, das nennen wir Glauben. Und mich daran festhalten. Und zugleich bleibt es ein Stück verborgen, auch das Warum das so sein muss, bleibt verborgen. Vor allen Dingen das Warum, warum das durch dieses Kreuz geschieht. Und dass es die Auferstehung braucht. Ich bin so dankbar, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist. Weil dann hätte man da denken können, das Gericht hat gesiegt. Und der Tod hat gesiegt. Aber dass Jesus aus dem Grab herausgekommen ist, zeigt ja eben, dass das Gericht vollzogen ist und der Tod eben keinen Anspruch mehr hat. Dass es eben auf dem Weg zum Vorhang keinen gibt, der sagt, du darfst hier nicht rein, weil du hier nicht hingehörst. Aber wir sind noch nicht fertig. Vers 3. Also wir kommen jetzt zu Vers 4. Das mit dem Begreifen scheint ja auch für die Jünger schwierig. Also nachvollziehbar. Ne? Also wenn wir da lesen, Petrus sagte zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wen solltest du auch sonst hierbei haben wollen? Ne? Also, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich 3 Zelte aufschlagen. 1 für dich, 1 für Mose und 1 für Elia. Wäre auch meine natürliche Reaktion, gebe ich zu, wenn ich in der Situation dabei gewesen wäre. So kann man natürlich das ein bisschen... Also, dass man denkt, Mensch, der Petrus, der war hier in Trance, wovon redet er eigentlich? Ja, er wusste schon, wovon er redet. Denn nochmal der Bezug zum Alten Testament. Was passierte denn, als Mose vom Berg zurückkam mit den 10 Geboten? Sie haben ein Zelt aufgerichtet. Das Tabernakel. Sie haben ein Zelt aufgerichtet, in dessen Zentrum die 10 Gebote standen, als sichtbares Zeichen für den Bund und die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und Petrus versteht schon, hier passiert etwas so Grundlegendes, dass das unsere Beziehung zu Gott neu definieren wird. Und das wollen wir nicht nur einfach festhalten in dem Moment, sondern wir wollen es ja, wollen Begegnungsfläche schaffen. Menschen sollen die Chance bekommen, Gott zu begegnen. Und wie soll das anders sein, als wenn hier der alte Bund, das Gericht und Jesus Christus zusammenkommen, dann dadurch, dass wir eine Begegnungsfläche schaffen für das Neue, was da entsteht. Also das Wort Skene, was er hier benutzt, das ist eben im griechischen Text Petrus, lasst uns ein Skene bauen, ein Zelt bauen, das ist eben genau dieser Begriff, der eben auch für das Tabernakel gebraucht wurde im Alten Testament. Ja, also von daher ist es nicht ganz so einfach abzutun, was er hier, sondern da ist eine Tiefe drin, wo auch Petrus begreift, hier geht es um mehr. Und doch macht er ähnlich wie bei seinem Du bist Christus und es soll nicht das Leiden kommen, macht er immer noch einen Schritt zu wenig. Denn er stellt Jesus, Elia und Mose auf eine Stufe. Ja, er sagt, ihr drei seid gleich. Und was passiert jetzt? Noch während Petrus redete, legte sich eine Wolke aus Licht über sie, und da erklang eine Stimme aus der Wolke: Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Gott zeigt eine Reaktion. Gott klärt noch einmal mehr, dass Jesus nicht ist wie Mose und Elia, sondern dass Jesus erfüllt, was erwartet wurde vom Alten Testament her. Dass Jesus der neue Bund ist und nicht einen neuen Bund bringt. Und Gott bringt das zum Ausdruck durch eine Wolke. Moment, da war doch was. Das mit der Wolke hatten wir doch schon mal. Das mit der Wolke hatten wir, als Mose auf dem Berg war und Gott begegnet ist. Das mit der Wolke hatten wir, als Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Auch da ging er in einer Wolke vor ihm her, und zwar tagsüber als eine scheinbar normale Wolke, und nachts als leuchtende Wolke, in der Herrlichkeit leuchtend. Dieser Wolke galt es zu folgen. Und auch hier erscheint Gott nun in dieser Gestalt und unterstreicht durch die Worte, die schon bei der Taufe vom Himmel kamen. Denn diese Worte hat Jesus ja schon einmal gehört, als er getauft worden ist. Passierte genau das, der Himmel öffnete sich. Damals kam eben der Heilige Geist in der Gestalt wie einer Taube auf Jesus herab und es kam die Stimme, das ist mein Sohn, ihn habe ich lieb, an ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Gott selbst legt diese Situation und legt diese Szene aus. Nicht Mose, nicht Elia, durch Jesus allein, durch ihn wird meine Herrlichkeit auf dieser Erde sichtbar. Und zwar nicht mehr in Form einer Wolke, sondern in Form einer Person. Gott macht sich als Person in seiner Herrlichkeit auf dieser Erde sichtbar. Und mehr noch, kommen wir gleich in dem Folgevers noch drauf. Und ich glaube, dass spätestens dann wird es uns vielleicht die Schuhe ausziehen. Aber ich habe mich, bevor wir zu dem nächsten Vers kommen, nochmal gefragt, wie wird das wohl für Jesus gewesen sein? In dieser Situation. Wir wissen, dass als er eben die Taufe erlebt hat und eben diesen Zuspruch bekommen hatte, dass er danach in eine Wüstenzeit geführt wurde. 40 Tage fastete er und war in der Wüste unterwegs und war den diabolischen Kräften frei ausgesetzt. Der Teufel kam auf ihn zu und hat ihn versucht, hat ihn herausgefordert. Ja, mit all den Dingen, die wir auch so kennen im Leben. Und hat ihn an sein Menschsein herausgefordert und hat versucht, ihn über sein Menschsein dazu zu kriegen, seine Göttlichkeit zu verraten. Hier kommt dieser Zuspruch. Und als Jesus vom Berg herabsteigt, sagt er als nächstes übrigens, ich werde leiden müssen. Da sagt er zum zweiten Mal zu seinen Jüngern, mein Weg wird ans Kreuz führen. Jesus bekommt an diesem Punkt, an dem es er einerseits sichtbar machen darf, wer er wirklich ist, indem er andererseits aber auch weiß, es geht hier um das Gericht, und indem er zum Dritten weiß, es entsteht ein neuer Bund zwischen Mensch und Gott, aber auch den Zuspruch von Gott, und genau so habe ich dich lieb. Aber auch genau so wirst du diesen Weg gehen müssen. Mit der Wolke legt sich, wenn man so will, im Bild gesprochen, auch ein Stück ein Schatten über das, was jetzt kommt. Und im Angesicht dieses Schattens, des Kreuzes, bekommt er noch einmal diesen sehr persönlichen Zuspruch, diesen liebevollen Zuspruch, wo der Vater seinem Sohn noch einmal sagt, mein Sohn, ich liebe dich. Und ich glaube, dass Jesus mitgehört haben wird, und es tut mir leid, dass ich dir diesen Weg zumute. Vers 6. Was passiert hier mit den Jüngern? Sie fallen nieder. Als die drei Jünger das hören, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Ich glaube, das passiert mit uns, wenn wir der Herrlichkeit Gottes begegnen. Und wenn wir etwas verstehen von dem, was uns vorher verschlossen geblieben ist. Dass wir im Angesicht der Herrlichkeit und der Schönheit und der Größe und der Vollkommenheit, dieser vollkommenen Liebe, dieser Zuwendung, dieser bedingungslosen Zuwendung, der Barmherzigkeit, der Freundlichkeit, für die Gott steht als Vater, für die er für uns sein möchte und in dieser Reinheit uns begegnet, dass uns das erschrocken macht über unser eigenes Leben. Weil wir merken, wie unvollkommen das ist und wie wenig das zu diesem Gott dazu passt. Und das macht uns Angst, weil wir uns die Frage stellen, wie soll denn das zusammenkommen können? Und das macht uns Angst, weil wir wissen ja selber auch um die schwarzen Teile unserer Seele. Und es ist auf einmal so klar, dass Gott darum auch weiß. Was wird er damit machen? Wie wird er damit umgehen? Das löst Furcht in uns aus. Und das schreckt uns ab. Wir können so oft lesen im Neuen Testament, dass Menschen, die mit diesem Jesus so in Berührung gekommen sind, dass sie gemerkt haben, in meinem Leben ist etwas nicht in Ordnung und es braucht Klärung, dass da dieses Erschrecken, dieses heilige Erschrecken stattfindet, dass Leute auf einmal wahrnehmen, es braucht hier etwas Klärung. Und dass wir uns auch ein Stück ausgeliefert fühlen dieser Situation und nicht wissen, wie wird Gott damit eigentlich umgehen. Aber dann passiert dieses Besondere, Vers 7. entschuldigt, Vers 7. Jesus ging zu ihnen und berührte sie. Er sagte, steht auf, fürchtet euch nicht. Ich habe vorhin gesagt, spätestens jetzt müssen wir nochmal vielleicht uns fragen, wer ist Jesus oder was passiert hier eigentlich? Warum ist das, was hier jetzt gerade passiert, so unglaublich? Oh, ich hoffe, ihr könnt das nachempfinden. Ich hoffe, ihr kriegt jetzt eine Ahnung davon, wie wunderbar und wie herrlich dieser Moment ist. Wir haben vorher davon gehört, dass wann immer ein Mensch so nah mit Gott in Berührung kam, wir haben das bei Mose gelesen, wir haben das bei Elia gehört, dass das niemals direkt passieren durfte. Dass es immer stand im Raum, wir können Gott nicht sehen, ohne zu sterben. Warum? Weil seine Herrlichkeit einfach nicht aushaltbar ist für diese menschliche Existenz. Und dass da zwei Welten aufeinanderprallen, und wir dieser Welt nicht gewachsen sind. Dass unser Leib dafür nicht gebaut ist, unsere Seele dafür nicht gebaut ist. Und wir merken das ja immer wieder mal, dass Gott in seinem ganzen Handeln und Denken einfach viel zu groß ist. Alleine, dass wir sagen, er ist eins in drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das können wir nicht begreifen. Drei Personen in einer Person verbunden. Wir brauchen Bilder, die das beschreiben. Und jedes Bild ist ein Abklatsch. Wir können das nicht. Und da kommt unsere geistliche Fähigkeit an ihre Grenzen und die leibliche noch dazu. Und dieser Gott, der so herrlich ist, der immer wieder mal so ein bisschen ein Glanz in diese Welt bringt, wie wir das bei Mose und Elia sehen, der kommt in Jesus Christus auf diese Welt und du kannst ihn nicht nur anschauen, du kannst ihn sogar berühren. Und dieser Gott, dessen Gegenwart vorher dazu geführt hätte, dass jeder Mensch gestorben wäre, berührt seine Jünger. Begreifst du, kriegst du eine Ahnung davon, was das für ein fantastischer Moment in dieser Weltgeschichte ist? Dass dieser Gott, der so unnahbar erscheint, dem man sich im Tempel begegnen musste, wo man versuchen musste, durch Opfer, durch Riten eine Beziehung herzustellen, wo es ein Ringen drum war, wie ist es überhaupt möglich, mit diesem Gott zusammenzuleben, dass der berührbar wird. Und dass das nicht den Tod, sondern das Leben bringt. Diese Radikalität, diese Andersartigkeit, dieses Fantastische, was hier geschieht, das ist ein Moment, den müssen wir begreifen. Müssen wir zumindest erahnen, was das für eine Chance öffnet, auch für unser Leben. Weil dieser Jesus Christus eben nicht der Ferne ist, nicht dieser Unnahbar, sondern eben dieser unmittelbar, unbegreiflich, unverstehbare, aber unmittelbare und so liebevolle, der zu seinen Jüngern geht in ihrer Erschrockenheit und sie berührt und sagt, fürchte dich nicht. Das ist Evangelium für dich. Dass du in deinen Momenten, wo du vielleicht Gott begegnest, und dich fragst, wie soll ich mit ihm zusammenkommen können, dass du vielleicht in der Begegnung mit ihm auf einmal deine Unvollkommenheit entdeckst und auch damit haderst und daran verzweifelst, dass du dir zusprechen lassen darfst, Jesus kommt und er berührt dich und sagt, ich fürchte dich nicht. Könnte bitte jemand die Tür schließen, ist gemeint. Dass Jesus in dieser Situation sagt, fürchte dich nicht. Und du dir das nahe kommen lassen darfst, du das glauben darfst, auch in Angesicht von schwierigen Situationen. Ich habe gestern in einer solchen Situation gestanden. Ich war gestern bei einer Beerdigung, habe die halten dürfen. Die Mutter von Freunden von uns ist gestorben, im Alter von 83. Ja, hatte ein langes Leben, aber es war für sie ein Schock. Warum? Weil sie zwei Tage vor ihrem Tod ins Krankenhaus kam mit Kreislaufschwierigkeiten. Und dann hat man festgestellt, das hat was mit dem Herzen zu tun. Und dann hat man festgestellt, die Herzklappen sind verkalkt. Und es war klar, ein Ersatz der Herzklappen, das würde sie nicht mehr schaffen. aber man wollte gerne einen Stand setzen und ihr helfen, dass sich die Situation doch nochmal verbessert. Und dafür hat man eine Herzkatheteruntersuchung gemacht. Eigentlich nichts Wildes. Und unter dieser Untersuchung ist sie verstorben. Man hat 30 Minuten versucht, sie zu reanimieren und hat dann gesagt, nein. Und die Tochter, die eben vor der Untersuchung noch mit ihrer Mutter telefoniert hatte und ja, dann wissen wir, wie es weitergehen kann. Und ja, dann bis gleich. Und das war für sie ein Schock. Und wir haben, sie haben, haben es waren gut aufgestellt jetzt, als wir uns trafen. Also sind auch ein Stück drüber weggekommen, weil sie halt auch wussten, ja, es wäre ja auch eine schwere Zeit vor ihr gewesen. Aber warum erzähle ich das nochmal hier? Wisst ihr, was der Taufvers dieser Frau gewesen ist? Fürchte dich nicht, glaube nur. Und diesen Taufvers, der kommt aus einer Situation, die wirklich jeden von uns an seine Grenzen bringt, nämlich das ist die Geschichte des Jairus. Manche von euch kennen sie vielleicht, Jesus ist auf dem Weg, Jairus ist Synagogenvorsteher und er kommt auf Jesus zu und sagt, hier, meine Tochter liegt im Sterben, kannst du nicht kommen und ihr helfen? Und Jesus sagt, ja, ich mache mich auf. Und auf dem Weg wird er aufgehalten. Da ist eine Frau, die in der Menschenmenge erst bedrängt, die berührt ihn, und weil sie ihr Leben lang krank war und mit Blutungen zu kämpfen hatte, und sie erlebt Heilung und Jesus redet mit ihr, und Jairus wird die ganze Zeit da gestanden haben und gesagt haben, Mensch, komm, es geht hier um Leben und Tod. Und während dieses Gespräch läuft, kommen dann eben die Diener des Jairus und sagen halt, ja, es ist zu spät. Dein Kind ist gestorben. Bemühe den Meister nicht mehr. Und dann sagt Jesus zu Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. In so einer Situation. Fürchte dich nicht, glaube nur. In diesen Situationen, wo auch wir an vielleicht der Schwelle der Ewigkeit, an der Grenze des Lebens ankommen. Wie das die Frau erleben musste, wie das die Familie erleben musste, wie wir das immer wieder erleben müssen. Ja, dieses fürchte dich nicht, das müssen wir uns sagen lassen. Und deswegen all das, was du vielleicht auch in deinem Leben erlebst, was dir Angst macht, was dir Sorgen bereitet, was Raum greifen will, dem kannst du im Glauben an Jesus Christus begegnen. Dem kannst mit Glaube dieser Furcht etwas entgegensetzen. Und Jesus sagt das hier und berührt sie. Die Jünger. Deswegen lass dir, wenn du das wenigstens mitnimmst, dass dieser große Gott, der eigentlich noch nicht mal angeschaut werden kann, der erst recht nicht berührt werden kann, der das Gericht in diese Welt bringen muss und der einen neuen Bund mit den Menschen einrichten will, dass er in Jesus Christus so radikal anders ist als all das, was wir uns vielleicht vorstellen können und woran wir uns vielleicht manchmal schon fast ein bisschen zu sehr gewöhnt haben, dass dieser Christus sich von dir berühren lassen möchte und dass er dich berühren möchte und dass er das vielleicht sogar heute Abend tut, wenn wir heute Abend einen Lobpreisabend haben und miteinander feiern, diesen Christus feiern. Dass er dich vielleicht berühren möchte durch Musik, durch Worte, durch auch vielleicht eben in deinem Gefühl. Lass das zu. Lass das in diesen Tagen zu. Und hab keine Angst davor. Jesus möchte dein Leben. Und das bringt er zum Ausdruck. Und das zeigt, dass Gott das möchte, zeigt er eben hier, dass der sichtbar gewordene Gott in dieser Welt in dem Moment, wo wir ihm begegnen, nicht unseren Tod bringt, sondern eben unser Leben. Wir hätten noch 9 weitere Verse. Ich mach's kurz. Verse 9 bis 13. Ich fasse zusammen. Also das Nachgespräch, ne, also Jesus sagt eben zu ihnen, steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus, das wünsche ich mir für uns alle. Ne? Dass wir In dem Moment, wo wir vielleicht sogar eine solche Erfahrung machen, dass wir dann nur noch Jesus sehen. Nicht mehr uns selbst, nicht unsere Schwierigkeiten, nicht unsere Sorgen, sondern ihn. Ja, und in ihm tatsächlich das sehen, was unserem Leben Kraft und Perspektive bringt. Und dann kommt eben dieses, während sie vom Berg herabstiegen, schärfte Jesus ihnen ein, erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist. Die drei fragten Jesus, aber warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass vor dem Ende Elia wiederkommen muss? Und Jesus antwortet, es stimmt, Elia muss wiederkommen, aber ich sage euch, Elia ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt. Und genauso wie Elia, der nicht erkannte Elia, leiden musste, weil die Menschen mit ihm gemacht haben, was sie wollten, wird es mir auch ergehen. Was sagt dieser Text nochmal aus? Zum einen bringt er zum Ausdruck, dass eben, also dass Jesus zunächst eben mit diesem erzählt keinem davon, bis, ne, also sagt ja nicht für immer, sondern eben bis der Menschensohn von den Toten auferweckt worden ist. Weil sie, diese drei, die konnten jetzt was verstehen, was für die anderen sich erst von Ostern her erschließen musste. Ja, und um da nicht jetzt auch, ich sag mal, der Gefahr zu unterliegen, wir Menschen neigen ja auch durchaus dazu, in religiösen Wahn zu verfallen. Ne? Und ja, wir haben hier Herrlichkeit und alles, ne? Und er ist es und ja, dass es auch die falschen Leute anlocken kann, ne? Die eben jetzt als religiöse Revoluzer versuchen, das Glauben und ja, also Jesus möchte an der Stelle, mein Leben und Wirken wird erst verstehbar werden von Ostern her. Und deswegen dieser deutliche Hinweis und das Gespräch im Blick auf eben das, was danach kommt mit Elia, da einfach der Hinweis, in dieser Wirklichkeit passiert manches, was wir vielleicht gar nicht richtig deuten und verstehen. Ja, also als gesagt wurde, Elia würde wiederkommen, dann eben zum Gericht war eigentlich der Gedanke da, ich sag mal mit Pech und Schwefel und die Welt findet in der Weltform, wie wir sie kennen, ein Ende. Und eben Jesus macht dir deutlich, nein, er ist eigentlich schon gekommen und zwar in der Botschaft von Johannes dem Täufer. Kehrt um und ändert euer Leben. Ja, und das Gericht wird kommen und zwar durch Jesus Christus. Ja, also da wird einer kommen nach mir, hat ja Johannes gesagt. Und deswegen ist hier der deutliche Hinweis darauf und ein Stück weit begreifen das die Jünger tatsächlich auch. Und von daher so das vielleicht noch einfach zum Abbinden, dass wir den Text abgeschlossen haben. Warum? Ich war ja bei Punkt 2. Also warum wir Jesus neu entdecken können. Also wir sind damit eingestiegen, die meisten Menschen haben ein Bild von Jesus und wir machen manchmal aus ihm, auch vielleicht aufgrund unserer eigenen Lebenssituation, machen wir manchmal einen moralischen Lehrer aus ihm. Ne? Dass wir denken, Mensch, der hat es gut gelebt und mein Leben ist vielleicht, wenn ich ihm nachfolgen möchte, ich sollte mich viel mehr an das halten, was er auch getan hat. Und das kann auch schnell mal in ein moralisierendes Handeln führen. Oder wir machen aus ihm Helfer in der Krise. Dass wir merken, oh, wir kommen an unsere Grenzen und jetzt, Jesus, mach doch. Oder wir suchen eine spirituelle Inspiration. Aber das Matthäus-Evangelium sagt uns, und dieser Text unterstreicht es in einer Deutlichkeit, wie es eigentlich fast sonst keiner tut, wenn du Jesus nur so siehst, dann hast du ihn noch nicht gesehen. Also wenn du ihn in diesen Ausschnitten, die ich beschrieben habe, siehst, dann hast du Jesus nicht verstanden. Und wenn du seine göttliche Seite nicht annehmen kannst, wenn du nicht annehmen kannst, dass Gott sagt, auf ihn sollt ihr hören, dann wird sich Jesus für dich nicht erschließen, in der Bedeutung, die er für dich haben kann. Und dann wird das, worauf du vielleicht sonst hörst, immer weiter der bestimmende Faktor in deinem Leben sein. Ob das die Kultur ist, ob das die Familie ist, ob das Erfolg ist, ob das Angst ist, ob das vielleicht dein Blick auf dich selbst ist. Ja, dass du sagst, wie soll Jesus mich denn annehmen können, wenn ich so ein Mensch bin? Dann machst du dich zum Maßstab für die Kraft von Jesus Christus. Ein guter Freund von mir, der hat in seinem Leben, ist an manchen gescheitert. Ich mache es jetzt nicht zu sehr im Detail. Er ist an manchen gescheitert. Und vor allen Dingen an einem der höchsten Ansprüche, die er an sich selber gestellt hat. Und dieser Freund kann sich, dass er da in einer bestimmten Lebenssituation das Gefühl hat, hier habe ich alles verraten, woran ich immer geglaubt habe. Er kann sich das nicht vergeben. Und das ist zum Lebensvorzeichen für seine Biografie geworden. Und er misst Gott in allen an diesen Dingen. Und ich habe ihm schon 3-mal gesagt, und er sagte mir dann jedes Mal, es ist gut, dass du mir das immer wieder sagst, weil ich muss das glauben können, dass ich ihm gesagt habe, Gott hat dir deine Schuld vergeben. Er hat sie dir vergeben. Nimm diese Vergebung an. Und dann sagt er, ja, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann mir selber nicht mehr glauben. Und er begreift dann einerseits, was hier passiert, nämlich, dass er die Umkehrung der Vorzeichen macht, dass eben nicht Gott in sein Leben spricht, sondern dass er in sein Leben spricht. Und dass nicht Gottes Botschaft über seinem Leben steht, sondern seine Botschaft über dem Leben steht. Und wir alle haben diese Themen. Wir alle haben Dinge, die wir über uns bestimmen lassen. Und das Matthäusevangelium fordert uns heraus, dieser Text fordert uns heraus, Jesus zum Gott unseres Lebens zu machen. Und er ist beschrieben als der Herr und Herrscher dieser Herrlichkeit und aus der Herrlichkeit Gottes heraus. Und die Frage ist, akzeptieren wir das? Hat Jesus Christus die ultimative, die vollkommene Autorität über unserem Leben? Hat er das? Sie steht ihm zu. Wenn wir Matthäus glauben, wenn wir diesem Text glauben, wenn wir den Worten Gottes und Jesus Christus glauben, dann geht es hier darum, dass Jesus nicht nur unser Ratgeber ist. Das können wir gut ignorieren. Manchmal wissen wir es ja auch besser. Sondern dass es nur darum um die Frage geht, folgen wir ihm nach? Oder lehnen wir ihn ab? Es gibt keinen dazwischen. Es tut mir leid. Sorry. Es steht da. Ja, also das ist... Oder um es nochmal im letzten Bild zu sagen, dann komme ich auch an den Punkt. Als Gott wollte, dass sein Volk ihm folgt, hat er eine Wolke geschickt. Als Gott wollte, dass ihm die Menschheit folgt, hat er seinen Sohn geschickt. Die Frage ist, ob wir diesem Sohn glauben, dass er ist, wer er ist. Und ob wir an ihn glauben, und daran unser Leben ausrichten. Ich komme zum Schluss. Die Verklärung zeigt, dass Gott in seinem Sohn Jesus Christus seine Herrlichkeit in dieser Welt sichtbar macht. Die Verklärung zeigt, dass der alte Bund durch Jesus Christus in einen neuen Bund überführt wird. Die Verklärung zeigt, dass das Gericht, was über jedem Leben und dieser Welt steht, in Jesus Christus sich erfüllen wird und erfüllt hat. Die Verklärung zeigt, dass unser Bild von Jesus wahrscheinlich unvollkommen ist und dass wir daran arbeiten dürfen, dass es sich weiterentwickelt, dass es wächst und dass wir mehr und mehr begreifen, was er bedeutet. Die Jünger sehen seine Herrlichkeit und wir haben das heute Morgen vielleicht auch ein bisschen. Der Vorhang ist hoffentlich ein bisschen aufgegangen heute Morgen. Und vielleicht klingt das auch noch ein Stück nach, gerade so im Laufe des Tages. Und vor allen Dingen wünsche ich mir, dass es nachklingt in dem Gedanken, in dem Zuspruch, den Jesus für seine Jünger formuliert hat, aber eben auch für uns. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, diesem Jesus zu begegnen. Denn er möchte dich berühren und dir Leben bringen.
Weitere Informationen zur Gemeinde finden Sie unter feg-remsmoor.de. Predigtnachklang, der Predigtpodcast der FEG Remsmoor.